herzlich willkommen zu Chick Chat. In diesem Podcast reden wir über Chick-Lit. Das sind die Bücher mit den kitschigen Covers, die in den Bestsellerlisten immer ganz oben sind, ohne dass irgendjemand zugibt, dass er oder sie sie gerne liest. Historische Romane, Frauenschicksal mit Happy End, Liebesgeschichten oder wie wir gerne sagen, der Schlager der Literatur. Wir sind Miriam und Nina, wir sind von Bookhead, das ist die Literaturabteilung von unserer Agentur Rocket.
Hallo Nina.
Hallo Miriam. Sind wir wirklich parat?
Schon? Ja, sind wir parat, gell?
Ja.
Wir sind jetzt so businessmäßig mit unseren Headsets. Ich glaube, ich habe das erste Mal seit Jahren ein Headset dran.
Aber während der Pandemie, ich bin mit dem Headset sozusagen verwacht und ins Bett gegangen.
Ja, aber ich tue darum nie, ich tue ja auch nie am Handy, ich tue nie mit Kopfhörer, ich tue auch so nie mit Kopfhörer, wenn ich rede mit jemandem, muss Zoom machen. Mhm. Das kann man ja auch ohne Headset eigentlich.
Ja, aber ich habe gelernt, dass die Qualität nicht so gut ist. Ja, da sind wir jetzt sind wir on air.
Wir sind jetzt on air.
Okay.
Aber ich habe gemerkt, eigentlich ist das etwas, was vor der Podcast-Folge gehört würde. Ja. Unsere Diskussion über Technik. Also kommen wir los.
Ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem heutigen Buch, das da heisst Atlas, die Geschichte von Pa Salt, von der Lucinda Riley und dem Harry Whittaker. Erschienen ist sie im Goldmann Verlag.
Ja.
Ich habe jetzt extra geredet wie so eine Merli-Tante.
Das ist so gut zum Buch passt, gell?
Ja.
Ich kann dann den Kreis noch schließen zu dem, was ich gesagt
habe. Sehr schön. Wir schlafen später. Ja jetzt am Anfang schon verschieden. Sehe ich da richtig?
Ja.
Oder höre ich da richtig?
Hey, aber im Fall wirklich. Komm, wir machen es doch so, damit wir vielleicht so ein bisschen noch nicht zu viel müssen sagen und noch heute ein bisschen ausruhen, wie du mal würdest sagen, gell? Mhm. Hören wir doch schnell den Klappentext.
Ist super. Ja.
Also.
Wer ist Pa Salt? Endlich kommt die Wahrheit über den rätselhaften Vater der sieben Schwestern ans Licht. Woher kommt er und was ist seine Geschichte? Warum hat er Reisen quer über den Erdball unternommen und seinen adoptierten Töchtern stets verschwiegen, wo ihre Wurzeln liegen? Und weshalb hat er dafür gesorgt, dass er Zeit seines Lebens für alle ein Geheimnis blieb? Atlas erzählt von einem Leben voller Liebe und Verluste, umspannt Meere und Kontinente und führt die Sieben-Schwestern-Serie zu einer atemberaubenden Auflösung. Harry Whittaker ist Sohn von Lucinda Riley, der es nach dem Tod seiner Mutter als Co-Autor übernahm, die Sieben-Schwestern-Serie zu ihrem Ende zu bringen. Deutsche Erstausgabe, übersetzt von Karin Duffner, Sonja Hauser, Sibyl Schmidt und Ursula Wulfekamp.
Merci vielmals, Beat Schlatter.
Merci vielmals.
Auch das passt wieder so gut in die Märli-Stunde rein. Ich finde, das ist jetzt mal so eine Stimme gewesen, die sich unterscheidet von diesen Radiostimmen. Es war mal nicht vorgelesen gewesen wie ein Nachrichtentext, sondern wirklich wie eine Geschichte.
Grossartig, wirklich grossartig.
Und zum Beat Schlatter, also ich denke, ihn muss man nicht wirklich vorstellen in der Schweiz. Er ist Komiker, Schauspieler und, was man nicht darf vergessen, er hat früher noch in der legendären Post-Punk-Band Kleenex gespielt. Und was jetzt auch noch in der aktuellen Zeit wichtig ist, er ist noch Jurypräsident vom Volkstheaterfestival in Meiringen und es findet statt vom 14. bis 18. Juni. Und er spielt mit Volkstheater und Landschaftstheater. Im Landschaftstheater Ballenberg im neuen Stück Weiberhaken spielt er die Hauptrolle und hat das Stück auch mitgeschrieben. Das
stand. Wie heißt das Stück? Ich habe es nicht ganz verstanden.
Weiberhaken, Drama am Schwingfest. Genau.
Wunderschön. Und
er macht noch tausend andere Sachen.
Was du jetzt nicht erwähnt hast, ist, dass du auch in dieser Jury bist von dem Theaterfestival.
Genau, das habe ich jetzt nicht erwähnt. Aber ja, da werde ich dir vielleicht noch Zeit oder andere können erzählen im Nachhinein.
Bevor wir zum Buch gehen, muss ich noch etwas zum Beat Schlatter sagen. Ich finde, das ist der einzig verbliebene Punk von der Schweiz.
Du hast doch mal ein super Buch von ihm gehabt, mit den, ja, mit den, genau, Backstages.
Ja, er hat einmal ein Buch im Fotoband gemacht, wo er all die Backstage-Bereiche fotografiert hat, wo von seinen Auftritten. Und das ist ein wunderschönes Buch. Ich habe es immer noch daheim. Wir haben es, glaube ich, auch ein paar Mal verkauft.
Ich glaube eben auch, ja.
Ja. Und ich habe ebenfalls mal in einem Rocket-Text reingeschrieben. Also ebenfalls, ich habe mal über das Buch geschrieben bei Rocket. Und ich habe das auch schon mal geschrieben, dass der Beat Schlatter mir mal in einem Mail, ich weiß auch nicht, vor x Jahren habe ich, glaube ich, mal ein Interview mit ihm gemacht. Und dann hat er im Mail sich verabschiedet mit Rock'n'Roll Beat.
Ja,
einfach cool. Der Geilste, oder?
Ja, ja. Gut. Ja, er ist auch der Geilste, dass er uns jetzt heute innerhalb von wahrscheinlich etwa einer Viertelstunde den Klappentext gerade geschickt hat. Es macht sehr Spass mit ihm.
Und wir müssen jetzt leider vermelden, dass es jetzt fertig ist mit Humor, wenn wir uns von Beat Schlatter wegbewegen zu dem Buch Atlas. Weil, ich sage es jetzt gerade am Anfang, es ist ein humorloses Buch.
Genau.
Ein endloses.
Ist das schon deine Zusammenfassung im Satz?
Nein. Ja, fast. Nein, aber ich habe eine richtige Zusammenfassung. Nein, aber das ist das, was mich so wahnsinnig gestresst hat, schon am Anfang. Und über die ganze fast 800 Seiten, es ist frei von Humor.
Ja, ich glaube, ich auch nie müssen lachen.
Nein, wir müssen nicht lachen.
Wenn ich überhaupt zwischen mal wach bin, ich weiß es gar nicht vorher.
Und die Menschen da drinnen haben auch keinen Humor. Nein. Sie nehmen sich alle wahnsinnig ernst. Und das Leben ist ganz ernst.
Aber immerhin ist es voll Liebe, voll Zuneigung, voll Güte.
Ich glaub, bringt alles nichts, wenn der Humor fehlt. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja.
Nein, ich finde es so. Ich weiß ehrlich gesagt, also, gell, wir haben jetzt hier eben so ein schweres Bucherhang. Ich glaube, ich habe es sogar gewogen. Gell? Ich habe doch im Newsletter an ihn geschrieben, wie schwer das ist.
Aha.
Das ist nicht mehr auswendig. Wir haben das Bucherhang und ich weiß gar nicht so recht, wo anfangen mit aufzählen, wie schlecht das ist. Wo wollen wir anfangen?
Darf ich mal meine Zusammenfassung noch vorlesen?
Ja, sehr.
Dann gehen wir in die können wir nachher in die Details gehen. Ja. Ist nicht ein Satz, sondern zwei Sätze und die lautet: Woher kommt Atlas und was will er? Seine sieben Töchter und wir erfahren es auf qualvollen 795 Seiten.
Sollt ihr meine vorlesen?
Ja.
Meine Zusammenfassung. Also gut, die Zeitenzahl stimmt in dem Fall nicht. Ich habe nicht einmal mehr Mühe gemacht, die genau nachzuschauen. Die Wahrheit über Pa Solt, verpackt in eine 800-seitige, über alle Kontinente und x Generationen erstreckte Geschichtsstunde, erzählt für ein Zielpublikum zwischen 8 und 10 Jahren. Endlich, Ausrufezeichen, Ende, Ausrufezeichen.
Ja, aber ich finde das eigentlich ein bisschen schade, weil zumindest ich bin schon ein bisschen Fan gsi von dieser Sieben-Schwestern-Reihe. Mhm. Bis zum letzten, wo wir gelesen haben, die verschwundene Schwester ist es, glaube ich. Mit dem haben wir ja schon ein bisschen Mühe gehabt, beide. Und ich bin vorher ziemlich Fan gsi, weil es halt dem Muster gefolgt ist. Also, es fängt ja immer gleich an. Es geht immer um eine Schwester. Und die erfahrt, dass ihr Vater, also der Pa Solt oder eben der Atlas, gestorben ist und dann wird ihre Geschichte aufgerollt. Und die ist meistens recht spannend und...
Man hat können darüber hinweg schauen, dass sprachlich jetzt sicher nicht eine Meisterleistung ist, aber es ist von Geschichte her immer gut gewesen. Man denkt, es hat ihm so mitgezogen. Und eben, man muss vielleicht noch sagen, also der Beat Schlatter hat es ja vorher auch schon gesagt, das Buch ist ja tatsächlich auch eigentlich vom Sohn von der Lucinda Riley geschrieben. Und die Vorderen hat Lucinda Riley selber geschrieben. Und darum unterscheidet sich sprachlich sicher auch. Aber eben, sie hat ja auch nicht die absolut hochständigste Sprache gehabt, aber sie hat wahnsinnig gut können erzählen. Und bei ihm hat sie ja jetzt einfach gewirkt. Und es ist ja auch ein bisschen, er hat ja wie das Grundgerüst von ihr, bevor sie gestorben ist, überkommen. Aber man merkt auch, dass er einfach diesen Eckpfeiler entlang einfach abgeschrieben hat. Und zwar ohne Gefühl, irgendwie.
Ja, ohne Emotionen.
Ja.
Genau. Ein bisschen, habe ich gedacht, hat es vielleicht auch noch damit zu tun, dass es 1, 2, 3, 4 Übersetzerinnen gehabt hat von dem Buch.
Okay.
Und jede Übersetzerin hat irgendwie ein Viertel halt übersetzt. Mhm. Und das finde ich auch ein bisschen schwierig. Mir hat es darum gedacht, am Anfang habe ich es wirklich grottenschlecht gefunden. Und nachher weiss ich nicht, ob ich mich daran gewöhnt habe. Oder ob dann einfach die Übersetzerin gewechselt hat.
Also, aber warum macht man das? Warum übersetzt so ein Buch, übersetzen das 4 Personen?
Wahrscheinlich,
das
dass
es... Dass es schneller geht?
Nein, aber ich weiß, vielleicht, dass es schnell geht.
Vielleicht haben sie es nicht zu einer bestimmten Zeit holen. Es war ja angekündigt, tatsächlich. Ich glaube, dann, wo Lucinda Riley ist gestorben, das war doch irgendwann in der Pandemie-Zeit, haben sie, glaube ich, angekündigt, dass es Anfang 23 rauskommt. Wahrscheinlich hat es dann einfach wirklich
genau.
So schnell fertig. Und schreibt mal auch auf die Zeit. Oder?
Ich weiss von anderen Büchern, zum Beispiel von Dan Brown Büchern, dass die so wie ein Übersetzerhaus gemacht haben in Italien, und da sind die Übersetzerinnen dort eingeschlossen worden, irgendwie 2 Monate lang, und haben einfach nur übersetzt. Verschiedene Sprachen, aber ich meinte, dort war es immer der gleiche für ein Buch. Also einfach auch, damit dann alles gleichzeitig rauskommt.
Ich habe zwar das Gefühl, also kann man glaube sagen, auch wenn er mehr Zeit hat, das wäre auch nicht besser rausgekommen. Also der schreiben kann er einfach nicht. Also,
nein, also schreiben kann er schon noch, weil er hat gleich 800 Seiten mit einer Geschichte gefüllt, wo schon verhebt. Also,
aber Geschichte kommt ja tatsächlich eigentlich noch von ihr, oder?
Die kommt von ihr, aber sie hätte natürlich nicht können 800. Ich nehme an, sie hat einfach die Eckpunkte gegeben.
Aber genau.
Und irgendwo steht ja, dass sie mal hat müssen irgendwelche Filmstudios in Hollywood sagen, was jetzt genau die Geschichte ist von dem Paar Salt. Aber das hat sie ja nicht auf so viele Seiten gemacht, sondern vielleicht auf 50.
Nein, aber trotzdem, so. Ich finde eben trotzdem, ich kann mich nicht, er hat es einfach nicht geschafft. Die Geschichte mit Leben zu füllen, so wie die vorherigen Bücher. Ich kann mich schon gut erinnern, wie man so in dieser Welt innen hat gelebt und wie man so mit diesen Schwestern mitgegangen ist, in diesen Kontinenten und in diesen Stimmungen und über Generationen. Es war ja immer so wahnsinnig ausführlich gewesen und über eine lange Zeit. Mhm. Und ich habe das immer vor mir gesehen. Und hier habe ich eigentlich fast immer ihn gesehen, wie er irgendwie dort das am Abhacken ist. Irgendwie.
Das stimmt.
Ich habe so
aber
viel gedacht, wie schlecht das er das macht. Aber
ja, ich auch. Aber einfach nur zur kleinen Verteidigung von ihm, da musst du dann eben gleich zuerst auch noch machen.
Ja.
Weißt du, dass du dieser Geschichte kannst folgen, wobei, also ich meine, es ist wieder mal ein Kammerstück. Es spielt alles auf dieser Titan, auf dieser Yacht. Mhm. Plus ist es ein paar Salt seine Geschichte, wo noch zuerst ein kleiner Bub ist. Und nachher macht es mega Sprünge. Irgendwie mal 20 Jahre, nichts mehr. Und ja...
Aber es hat so diverse, genau, so in der Geschichte diverse Sachen. Und dann am Schluss ist ja dann eine Passage, wo es eigentlich nur noch darum geht, quasi in Kurzform, kurz schnell zu erzählen, was in den anderen Büchern passiert ist. Also, kurz auf jede Schwost eingehen.
Genau.
Und ihre Geschichte. Und das ist auch so, eben so lieblos irgendwie so runter. Also, es war noch gut gewesen, um wieder ein bisschen reinkommen, was eigentlich passiert ist in den anderen Bänden. Aber ich habe so das Gefühl, es ist so wie, jetzt nehmen wir noch schnell die, dann nehmen wir noch schnell die und die und die und einfach so.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe gefunden, am Schluss hat sie ihn plötzlich angeschissen, also der Sohn jetzt. Und dann hat alles sehr, sehr schnell müssen gehen. also mhm. auch die Auflösung ist ja dann ratzfatz ja. von dem ganzen Drama, das sich über ein Jahrhundert ja. spannt, ist dann plötzlich doch sehr schnell gegangen.
Ja, ja.
Und du sagst recht, dann hat er gemerkt, oh shit, jetzt habe ich da noch 5 Schwestern und ich muss halt alle Geschichten erzählen.
Ja, ja.
Und hat die dann schnell reingehauen.
Ja, reingehauen?
Ja.
Also eben, ich bin über das Ganze gesehen, über die ganze Saga hinweg, muss ich wirklich sagen, ich bin schwer beeindruckt. Also weißt du, so, dass, ja, dass die Geschichte so ist, wie sie
Geschichte ist.
Schluss,
geil, oder?
Ist wirklich richtig gut. Ja. Also eben, so sehr beeindruckend, wie man sich so etwas ausdenken kann. Und darum ja. ist es so schade, dass der letzte krönende Abschluss jetzt einfach so mühsam zum Lesen ist. So schade. Und ganz ehrlich, auch inhaltlich, also da hat es mir jetzt wirklich gedacht, einfach jetzt nicht noch durchdrehen. Also die Geschichte von diesem Paar Solt, die ist ja wirklich eigentlich einfach, oder?
Ja, sie ist dann so ein bisschen ein bisschen fantastisch geworden. Mhm,
genau.
Weißt du, wie so, mich hat so erinnert an, hast du gelesen, der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg? Ein bisschen so, also eben, es wird halt sehr, ja, fantastisch. Mhm. Und die, es hat zwei Hauptfiguren, sagen wir mal, und es sind nicht die 7 Schwestern, sondern der Atlas, der Vater von diesen 6 Adoptierten. Mhm. Schwestern und eine ist ja seine richtige Tochter und vom Krieg Esu. Und der Wahn von dem Krieg, das ist ja eigentlich das Hauptthema und er hat es aber nicht plausibel dargelegt.
Nein. Also eben, man kann vielleicht schnell sagen,
wieso. Ja, wir würden vielleicht sagen.
Genau, also der Krieg ist, also sie haben sich wie Brüder genannt, früher als Kind. Sie sind so fast wie zusammen aufgewachsen. Und dann ist etwas passiert. Der Krieg hat der Atlas fälschlicherweise des Mordes belegt. Man muss ja nicht alles erzählen, obwohl ich weiß nicht, ob so jemand lesen will. Aber fälschlicherweise des Mordes beschuldigt. und hat nachher eigentlich geschworen, er bringe ihn um. Und seitdem, also 90 Jahre lang, ist eigentlich der Atlas auf der Flucht von diesem Krieg.
Genau.
Und ist ihm aber immer wieder, also im Zweiten Weltkrieg, mal in Leipzig, nachher wieder irgend in England in einem Buchladen, immer wieder begegnet, sporadisch. Und hat dann wieder um sein Leben müssen fürchten und wegrennen und sich verstecken.
Aha.
Genau, und ja. Das hat ihn eigentlich so durchs Leben getrieben. Und das war eigentlich sein Einzige gewesen, oder? Also, wo ihn in dem Leben, wo das ganze Leben geprägt hat, war die Angst, er werde umgebracht vom Krieg.
Ja, und der Krieg hat ihn umbringen. Mhm. Das ist das. Und, aber weißt du, ich finde eben Geschichten schon noch gut. Also, das ganze Netz finde ich recht clever gesponnen. Weil man fragt sich, also ich habe mich dann schon vorher immer gefragt, wieso adoptiert er all die Kinder, also all die Mädchen, wieso macht er das? Mhm. Und das kommt ja schon raus, das erfahrt man. Aber das ist halt auch ein bisschen für mich der Grund gewesen, überhaupt zum Weiterlesen, weil ich ja unbedingt wollte wissen, wie die Frauen jetzt zu dem Atlas gekommen sind oder er zu ihnen.
Genau, das ist, ja, und das und ist ja wirklich eben, sorry, nicht nur.
Das, und dann wollte ich noch wissen, ob er jetzt wirklich tot ist.
Ja.
Weil es gibt ja immer so Andeutungen, schon in diesen Schwesternbüchern. die Schwesternbücher tönt das. Also in diesen 7 Bänden, die vorangegangen sind, wird ja immer wieder so andeutet, dass er vielleicht ja gar nicht tot ist. Genau. Und ich wollte das einfach unbedingt wissen mit dem Spielet und man erfährt es dann am Schluss auch.
Genau, man erfährt es.
Voilà.
Ich habe dort, du hast vorhin gesagt, wegen, dass das sehr, das Netz und so gut gesponnen ist. Also ich hatte so, das Grundgerüst finde ich wirklich phänomenal von dem Buch oder von diesen Büchern. Ja. Ich finde es wirklich richtig gut. Es ist einfach näher eben, wo du hast gesagt, eben spannend, wie die Schwestern überhaupt zu ihnen kommen, beziehungsweise auch zu ihnen. Aber auch das war dann wieder so lieblos gewesen. Zum Beispiel, Also ich habe einfach da bei der jetzt die in der Favelas ist aufgewachsen oder auf die Welt ist gekommen, ist
Maya.
Die Maya, genau.
Mal.
Und nachher, es hat ja der Pa-Solt hat ja sein Leben lang, also wegen dem Krieg, hat er ja so ein Team gehabt, so quasi so ein Ermittlerteam mit noch so einem Anwalt an der Spitze, der immer ein bisschen müssen schauen musste, wo der Krieg ist und so, und der Und das Team, das finde ich einfach schon so lustig, oder? Echt das Team, das immer ermittelt hat für ihn. Und er steht irgendwo, sie ist eben auch der Vorfall gewesen, der Favelas, wo sie so eine Frau, wo ein Kind oder wo schwanger ist, gewesen. Und er ist sich so salopp formuliert, dann steht da, unser Team vermutete, dass sie von irgendeiner Droge abhängig war. Weißt du, so, es ist auch so nicht gut beschrieben, also weißt du, in sich nachher. Es ist einfach so, ah, die ist irgendwo, oder irgendwo hat er etwas geschrieben, wie die Elektra hat herausgefunden, dass sie als Baby, es war ein Schock, dass sie als Baby cracksüchtig war, oder irgendwie so. Es ist einfach immer so, weißt du, wie ich meine, so ein bisschen ohne, also es ist sowieso aneinandergereihte Wörter kommt es einem vor. Es ist einfach
nicht geschrieben. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass die sieben Frauen, die sind ja alle eigentlich krass, die sind eigentlich alle recht krass drauf, also aufgrund von ihrer Geschichte. Aber sie sind so normal und sie sind so naiv und so bieder dargestellt. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht der Lucinda Riley ihre Idee gewesen. Mhm.
Genau, das ist bitter und also, weißt du, Dialoge
naiv, sind auch so, sorry. Naiv, also und total naiv. Das ist
so schrecklich.
Ja.
Und es ist so ein bisschen, wenn ich es sehr schnell, so ein bisschen volkstheatermässig. Also, weißt du,
ja,
es
voll.
Ist wie auf einer Bühne in einem Volkstheater gesprochen. Alles, ja. Was ich da.
Und gell, sie erfüllen dann gleich einfach die konventionelle Rolle. Also, es haben alle eine gefunden. Die aus Australien hat eine gefunden. Mhm. Also sind jetzt Berli und Ellie ist sich gerade am Verlieben in den Jack. Aber auch da, ich darf mich nicht verlieben, kennen wir, gell? Die Ellie ist Zeglerin.
Genau.
Das ist, glaube ich, die Schwester des Windes, oder wie hat die geheißen? Sturmschwester.
Sturmschwester, ja, genau.
Ja, Zeglerin und Musikerin ist sie eben gerade auch noch. Und sie hat ihre Freund verloren, ein Jahr vorher, und hat das Kind von ihm bekommen und darf sich jetzt deshalb, ja, der Bär, und darf sich jetzt deshalb nicht verlieben. Und wenn wir haben so kleine Sachen gestört, wo ich finde, sind wahnsinnig klischiert dargestellt. Es ist auch schwierig, gell? Er bewegt sich ja auf der ganzen Welt. Ich finde das auch relativ schwierig. Und ich habe nur das Beispiel aus der Schweiz. Da geht es darum, dass der Atlas, dass sein Anwesen Atlantis baut. Das daheim von diesen Schwestern ist ja Atlantis. Und das ist quasi auf einer Halbinsel am Genfersee. Und der Atlas sagt ja irgendwann, er hat eben hat das Anwesen so vor seinem geistigen Auge gehabt und hat aber nicht wollen, so ein James Bond Anwesen bauen, sondern irgendwie etwas Altes. Und schreibt so, es ist erstaunlich, was man alles mit Geld kann erreichen, zum Beispiel auf dem Grundbuchamt. Wenn man dort jetzt gar nachfragen, denkt, stammt es aus dem 18. Jahrhundert oder irgendwie so ein Bullshit. Also, ich habe nie gefunden. Das ist einfach so Klischee Schweiz. Okay, leist denen mal ein paar Millionen hin und dann kannst du alles haben. Ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich so läuft. Ist ja egal, ob es so läuft oder nicht, aber es ist einfach ein Klischee.
Ja, es ist, also, sowieso haben mich sehr viele Sachen dort gestört. Also, auch wie immer alles so. Ich weiß wieder nicht so genau, wie ich anfange. Mich hat gestört, und es ist eigentlich ein bisschen blöd, wenn ich das sage, aber mir hat gestört, dass alle, alle Leute immer so lieb und so gutherzig sind, dass alle, dass zum Beispiel, ich weiß,
ausser der Krieg, gell?
Ausser der Krieg und ausser natürlich eigentlich auch der Paar Sold, wenn er dann so Scheiße rauslässt, wie was man mit Geld alles kann kaufen kann. Aber es ist so widersprüchlich gewesen, aber dann, immer, wenn er irgendwo, wenn es gerade spannend wurde und er irgendwo in einer schwierigen Situation war, sie immer, haben immer alle immer geholfen. Alle auf der Flucht haben immer geholfen. Und es ist kein Zufall, dass jetzt der eine muss noch eine Fracht von der nach der transportieren, von der Schweiz nach Norwegen. Und zufälligerweise kann er dort mitreiten, weil das es ist so ein Lieber. Und irgendwie so Zeug hat mich mega genervt. Und etwas anderes, was ich eigentlich auch sagen wollte, was ich total den Faden habe verloren. Vielleicht kommt es mir dann später in Sinn. Ich habe noch so eine Fluchtszene, wo genau das beschreibt, was ich jetzt gesehen habe. Und dort, also eben, sie müssen flüchten. Und zwar im Zweiten Weltkrieg, ich weiß jetzt nicht mehr von wo nach wo. Und der Zufall will es, dass er morgen Vormittag einen neuen Wagen an einen Kunden in Luxemburg ausliefern muss. Das ist noch in Frankreich, der muss zufällig auch nach Luxemburg. Er wird euch über die Grenze fahren und von dort aus könnt ihr gefahrlos im Zweiten Weltkrieg mit dem Zug nach Leipzig weiterreisen. Vor dem Krieg. Was die fehlenden Ausweispapiere angeht, wirst du, Bo, dir die von Marcel leihen. Du nimmst die von seiner Schwester Nadine. Ich glaube nicht, dass sie zwei Jugendliche sehr gründlich kontrollieren werden. Ah ja, sie sind noch jugendlich zu dieser Zeit. Das
ist schon ja, und sie ist Jüdin vor allem.
Und sie ist Jüdin und nach eurer Ankunft in Deutschland schickt ihr die Ausweise mit der Post zurück. Es ist doch easy, ihr müsst nur mal flüchten. Ihr seid zwei Jugendliche, nehmt doch die Ausweise von euren Kollegen. Weißt du, so. Und so ist ja das Ganze geschrieben, da kommt ja nie Spannung auf. Und er untersteht noch, diese Menschen waren so unfassbar hilfsbereit. Und das ist das, was mich aber gerne nervt.
Doch, also bei mir ist im Fall einmal Spannung aufgekommen, hat mir das Herz ein bisschen gepöppelt. Oh, und zwar auch wieder mit lieben Menschen. Bist du gespannt? In dem in dem Buchladen, das ist die einzige brenzlige Situation, die es überhaupt gibt, in dem Buchladen in London, ist der Atlas mit seiner Liebe vom Leben, mit der L, ist er dort drin und dann sieht er, dass der Craig auf den Buchladen zuläuft. Ja. Dann verstecken sie sich im Hinterzimmer. Und dann haben sie natürlich auch wieder wahnsinnig hilfsbereite Menschen, die nicht verraten, dass sie beide dort drin sind. Und dort bin ich fast schon ein bisschen nervös geworden. Das ist also noch spannend gewesen. Dort draussen steht einer, wo du weisst, hey, der will mich umbringen. Shit. Ja.
Aber dort hier, dort habe ich vor allem gedacht, ja, die sind schon sehr hilfsbereit gewesen. Komisch ist aber auch gewesen, dass sie ohne Vorbereitung, ohne Briefing, eigentlich genau haben gewusst, was sie müssen sagen. Und auch die, also sie haben, glaube ich, von dem Krieg irgendwie gewusst, aber es hat ja niemand gesagt, Achtung, der Krieg kommt. Ich glaube, sie sind einfach wie einfach, es ist alles einfach so, eben so ein bisschen fantastisch gewesen. Also es hat einfach alles immer gepasst und, mir ist zum Beispiel auch noch jetzt gerade etwas anderes in Sinn gekommen, so wegen fantastisch oder einfach auch wegen so ein bisschen einfach over the top. Der Atlas, der ja auch notabene Jahre, Jahrzehnte lang Beau d'Appliez hat geheissen, hat ja immer ein bisschen andere Namen gehabt. Der Beau d'Appliez ist ja eigentlich ein professioneller Geiger und Cellist, hat eigentlich eine Karriere gehabt oder abhält als Musiker. Und nachher ist ja das nicht mehr gegangen, wegen seiner Schulter, die verletzt war, weil der Krieg irgendeine Hütte anzündet, wer hat mich so rausgekumpelt. Und nachher, er gelandet ist. Und nachher ist er einfach, also zuerst mal hat er erfolgreich einen Buchladen geführt nachher, also er ist nachher sofort auch gerade so ein bisschen Financial Times oder etwas gelesen, ist sofort extrem erfolgreicher Geschäftsmann geworden. Millionär, weil er so gut geschäftet und investiert hat. Ja. Einfach all das Zeug ist für mich so.
Also nachher ist er dann noch vielleicht sogar Milliardär geworden mit seiner Diamantmine.
Genau, genau. Und dann ist er auf Australien, ist als Greenhorn dort irgendwie in so einer Diamantmine und macht Milliarden mit dem.
Ja, weißt du, das finde ich total schade. Der Atlas ist jetzt 7 Bände lang sehr eine undurchsichtige Person gewesen. Und du hast nicht gewusst, ist er ein Guter oder ein Böser? Und man hat gedacht, er ist beides und er ist auf beiden Seiten. Und da wird ziemlich schnell klar, shit, nein, er ist im Fall einfach ein Guter. Und das macht es auf einen Schlag langweilig. Mhm. Einmal, und zwar auf Seite 400, habe ich mir notiert, ist Pa Salt der Mörder von Krieg? Da habe ich dann
plötzlich gedacht, gell?
Ich habe es gehofft. Ich habe gedacht, okay, vielleicht nimmt das Ganze ja noch eine Wendung. Also wir verraten jetzt nicht, ob das so ist oder nicht. Aber ja, es war eine kleine Hoffnung gewesen, dass vielleicht gleich noch irgendwie eine spannendere Seite von dem Atlas vorkommt. Aber nein.
Also ich habe ihn eben, das ist ja irgendwie jetzt komisch, ich habe ihn eben immer noch recht undurchsichtig gefunden. Ich finde ihn einerseits, ja, ist er so ein guter Mensch, muss man vielleicht sagen. Er hat immer allen geholfen, er hat auch die Töchter adoptiert, um anderen zu helfen und so. Das ist ja alles gut und recht. Aber eben, er ist natürlich auch einfach so ein Protz. Ich weiss noch, wir haben nämlich im einem der letzten Bücher zum Beispiel, haben wir auch darüber gehabt, nämlich also im Schwesternbuch, das wir auch besprochen haben, dass sie so viel fliegen.
Das habe ich im Fall mir wieder aufgeschrieben. Fliegen, es ist nie ein Problem.
Nie ein Problem. Nicht eine Frage. Ich chatte einfach im Zeug rum die ganze Zeit. Und so Zeug hat mich darum auch immer mega genervt.
Ja.
Also der Luxus.
Yachten sind auch kein Problem. Der genau. Luxus, ja.
Das Luxusleben hat mich extrem aufgeregt. Ja, einfach das können alle zahlen, für alles Bedienstete haben. Er hat auch immer wieder gesagt, Geld ist kein Problem. Er hat auch gesagt, was mal darum ist gegangen, um eben irgendwie das Team zu zahlen für die Ermittlungen. Und einfach so Zeug hat mich mega aufgeregt und hat ihn für mich eben auch so unsympathisch gut gemacht. Also so wie einer, der halt mit dem Geld wirklich alles kann kaufen, aber eben auch sich so eine, weißt du, wie ich meine? Einfach so die alles mit Geld lösen. Und darum ist er nachher auch seine Gutherzigkeit für mich nicht mehr so glaubhaft gewesen, manchmal.
Manchmal haben wir ihn vielleicht ein bisschen doof gefunden. Also eben, wo er das Atlantis gebaut hat, hat er nicht auf seinen Namen das bauen lassen, weil ihn der Krieg ja könnte finden, sondern sein Team ist quasi wie so eine Firma gsi und die hat geheissen, Achtung, Icarus Holdings. Dann ich dachte, okay, kannst ja etwas Icarus nennen, das geht ja eh bach ab. Aber gut. Hey, und dann habe ich, ganz am Anfang ist mir das schon aufgefallen und das zieht sich durchs Buch durch, wie noch so ein bisschen der Revolution gehen, sie sind immer am Rosé saufen. Sie sagt immer jemand, oh, bring dich noch eine Flasche Rosé. Oh, komm, also mit dir noch eine Flasche Rosé auf. Ja, genau, die Schwester. Genau. Nein, er nicht, er hat keinen Alkohol mehr getrunken. Nur wenn es unbedingt hätte müssen sein, dass er etwas erreicht.
Genau.
Alkohol ist überhaupt kein Thema, wenn ich mich richtig erinnere, aber es muss immer noch schnell eine Flasche Rosé hin, wenn etwas Interessantes besprochen wird. Und da ist wie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, finde, der ist noch so ein Mittel, dass das Ganze gleich noch so ein bisschen einen Touch von aufregend überkommt.
Genau, ein bisschen Rock'n'Roll.
Ja, genau, ein bisschen Rock'n'Roll, ein bisschen Punk.
Ein bisschen Schlatter.
Oh Gott, ein bisschen mehr Schlatter hätte in dem Buch gut tun.
Ja, und vor allem, also was ich noch unbedingt habe erwähnen, ist die Liebesgeschichte zwischen ihm und der Elle, wo ja anfängt, wo sie Kinder sind. Und man muss ja auch sagen, das Buch ist ja auch aufgebaut anhand von seinen Tagebüchern. Und das Tagebuch hat ja angefangen in den, glaube ich, 20er Jahren, wo er eben etwa 10-jährig war und schon dann hat er ja eine grosse Liebe verspürt für die Elle. Und wie der das beschrieben hat, auch schon das, weißt, ist so jenseits gesehen. Zum Beispiel als 10-Jähriger hat er angeblich in sein Tagebuch geschrieben, über die Elle, wenn ich mit ihr zusammen bin, denke ich an nichts anderes. Ich grüble nicht über meine schmerzvolle Vergangenheit nach. Es ist ein wenig wie mit der Musik, die mich in eine andere Welt als diese reale entführt. Oh je, für wen halte ich mich? Für Lord Byron? Hat er als 10-Jähriger geschrieben.
Ja, er war eben sehr gebildet gewesen, gell? Darfst du nicht vergessen.
Ja.
Ich hatte in dem Fall noch etwas, zwei positive Sachen. Krass, gell?
Etwas
ohne Wertung ist, einmal tut der Krieg, im Krieg sein Sohn macht etwas ganz Schönes am Fernsehen, und zwar, er bleckte die Zähne. Kannst du mir sagen, was das ist? Das kommt manchmal vor in so Büchern, aber ich weiss nie, was das soll heissen.
Das habe ich überlesen. Aber ich weiss, welche Szene das meinst. Das ist am Schluss, also wo sie auf der Titan sind und dann kommt er aus, er ist ja so von irgendetwas Communications, ist er Chef.
Genau. Und dann kommt er am Fernsehen und tut ihnen wie quasi eine Botschaft.
Blecken?
Er bleckte die Zähne. Und ich,
also so das wie ich, lecken mit wem?
Ja. Ja, genau. Ah, lecken mit B, ja, das ist noch.
Blecken, also ja, ich dachte, ja, mir kommt die Zahnpasta, die Kohlezahnpasta sind. Bei Blecken.
Der Blecki, mir kommt der.
Ja.
Du, nein, übrigens, jetzt habe ich. Ja, du, also hast du. Haben wir keinen Wecker gestellt?
Ja, das ja. Habe ich jetzt gerade sagen. Ich wollte sagen, ich habe den Wecker vergessen, aber habe meinen Satz gerade gefunden.
Ja, gut. Ich habe auch einen.
Das finde ich super, weil es ist ja noch schwierig, in diesen 700 was auch immer Seiten einen Satz zu finden, den man gerne hat. Aber ich habe jetzt einen, ich habe einfach gefunden, ich tue wie eine neue, also eine Ergänzung eigentlich zu einem Thema, wo man schon länger immer wieder, wo unser Lachen aus dem Mund rausgepurzelt, wegen dem, ich habe eine Ergänzung dazu.
Da muss ich doch gerade ein bisschen keuchen.
Ja, Achtung, jetzt musst du noch etwas anderes. Ein leises Kichern entrang sich meiner Kehle.
Ist nicht wahr. Hast du das gefunden?
Ja. Ganz am Anfang. Dann habe ich gedacht, auf Seite 23, yeah, ich habe schon einen Satz. Ui. Also, was hast du für einen?
Ich bin die Spassbremse. Weil ich habe einen Satz, der gar nicht im Buch, also in der Geschichte vorkommt, sondern auf der ersten Seite über dem astrologischen Kreis. Und er kommt eben von William Shakespeare und gar nicht vom Roger, nein, wie heißt er? Vom Harry Whittaker. Und er heißt: Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt, Horatio. Ist Shakespeare.
Oh, hast du jetzt auch ausgewählt, um zu zeigen, dass es einfach keinen besseren Satz im Buch hatte, als der von Shakespeare?
Nein, also noch, wo ich durch war, habe ich gemerkt, ich habe mir irgendwie nicht einen Satz angeschrieben, den ich gefunden habe, ist jetzt da nennenswert. Ja.
Nein, also ich habe das total nachgeholt.
Ich habe noch eine Frage. Ich habe eine Frage an dich. Hast du, welches ist deine Lieblingsschwester?
Das ist noch schwierig zu sagen. Ich habe eigentlich, glaube, also ich muss mich jetzt schon zurücksinnen an die einzelnen Bücher, bei welchem das mich am meisten hat gepackt. Ich vermute, es war irgendwie die in England gewesen. Oder in Schottland.
Ja.
Ist das Tigi?
Tigi, genau.
Tigi aus Spanien, oder?
Ja.
Wo die so hausichtig ist und immer alles so gespürt. Ich glaube, die.
Ich eben auch, weil die finde ich noch cool. Die fliegt da so wie so eine Fee durch das Buch durch und sie spürt ja alles und sie weiß auch alles. Mhm. Sie hat halt irgendwie der siebte Sinn von der sieben Schwestern.
Genau.
Und die finde ich cool. Und das Buch um sie spielt ja dort eben auch in Schottland und in Spanien. Und
ist sie die,
habe ich auch schön gefunden.
Der weiße Hirsch bei sich hat, oder? Und irgendwie so Hirsche züchtet oder was auch immer.
Ja. Und jetzt da in dem letzten Band kommt sie ja immer wieder zu irgendjemandem, zu der Claudia oder zu ich weiß auch nicht wem, und stellt einfach so eine Frage und dann denke ich so, hoppla, gut.
Ja.
Sie spürt alles und ich finde die noch cool. Die nimmt sich auch nicht so ernst wie alle anderen. Mein Gott, die Probleme von diesen Leuten, sorry.
Also was mir eben halt auch ein bisschen, also klar, das ist ja die Story, um das geht's. Aber irgendwie habe ich auch nicht so glaubwürdig gefunden, am Schluss vom Buch muss man ja sagen, es kommen ja wirklich alle Figuren von all diesen Büchern irgendwie zusammen, oder?
Ja.
Und es geht ja eben darum, dass einfach eigentlich einzelne von denen die Wahrheit schon länger wissen über ein paar Salt. Aber es ist immer alles, also man hat ja dem Paar Sold versprochen, dass man eigentlich seine Instruktionen befolgt. Das ist eben zum Beispiel etwas, was ich ein bisschen unsympathisch habe immer gefunden, die vielen Instruktionen,
Ja, genau.
Was immer um ihn geht und er erst dann darf man das sagen. Und das habe ich eben auch nicht so glaubhaft gefunden, so wie das dann am Schluss so wie aufgelöst wird, dass dann die Schuld, also einige haben dann so schuldbewusste Mienen, weil sie ja eigentlich schon lange wissen, um was das geht, aber nicht dürfen sagen. Und die Auflösung, eben auch dort hast du, wo du vorhin hast gesagt, oh mein Gott, das Drama ging und so. Es ist, genau das hat mich eben auch immer wieder so ein bisschen einfach nicht, es war einfach nicht glaubhaft gewesen, irgendwie. Es hat ja, keinen Flow also, drin in dieser Geschichte. Oder
nein.
Natürlichkeit.
Es ist nicht glaubhaft. Die Auflösung ist schon eine Auflösung, aber also sind wir ehrlich, so eine halbe. Weil mir dünkt es von zwei Personen, also der Krieg und sein Sohn, die Auflösung wird man schnell so hingeschludert und die ist nicht ganz, also für mich nicht ganz schlüssig.
Also für mich schon
nicht. Sohn nicht.
Genau, also die Mal ist nicht schlüssig und für mich ist einfach auch die ganze, also wo der ist sehr stark am Dialog gelegen. Ich habe den Dialog wirklich sehr schlecht gefunden, wo es darum geht, dass der Atlas und der Krieg irgendwie versuchen, die Vergangenheit noch so ein bisschen zusammen aufzuschaffen oder so. Und der Krieg so mega krass.
Das meine ich.
Auf seinem Irrtum, also er hat ja, also der andere sagt, nein, ich habe das nicht gemacht und der Krieg, genau, besteht einfach weiterhin so, eben die Leute sind einfach alle nachher, irgendwann werden sie so ein bisschen dumm. Ja. Und das hat mich so, das hat mich so scheiße.
Einmal auf einer anderen, in einer anderen Situation, ich weiss nicht mehr, wahrscheinlich irgendwann im 20. Jahrhundert. Ja, gell, man hüpft ja auch so ein bisschen hin und her.
Ja, eben, also wir hüpfen wahrscheinlich auch jetzt in dieser Folge so hin und her.
Aber ja, voll. Also irgendwann sitzt der Paar Salt auf der Titan, also auf seiner Yacht, wo am Schluss jetzt wieder alle sind, aber er hat die natürlich schon vorher gehabt. Und sagt, glaub, zum Georg oder wer, zu seinem Anwalt oder irgendwie zu seinem Team.
Ja.
Fragt er sich so, hätte er vor Jahren die Wahrheit erzählen sollen? Dann finde ich so, hättest du im Fall vielleicht zählen, ja. Das nicht erst genau, 70 Jahre später.
Genau. Das ist ja auch etwas, was mich eben auch so, klar, das ist das Element mit dem, kann man das sagen, das Ding, das er um ein Haus hat, dreht immer schon seit Kind. Das dürfen wir sagen, oder? Dass das ein Diamant ist gewesen. Auch übrigens vom Zar, Zarovic. Zarovic von irgendwann. Das ist mega, also noch ins Zarenreich, ins russische Zarenreich zurück. Also es geht wirklich ganz viele Richtungen, das Buch. Und der Diamant, der hat ja eigentlich das ganze Problem schon recht früh auch gelöst, wenn man einfach den Diamant hat mal irgendwie an einen Ort hergelegt und zurückgegeben oder so.
Das ist auch etwas, was für mich nicht schlüssig ist. Die Diamantengeschichte ist auch...
Die komme ich überhaupt auch nicht raus. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht ganz draus gekommen, weil wer das der Diamant erkennt hat, wer nicht, weil er ist ja schliesslich auch schwarz angemalt, damit man eben nicht erkennt. Und es hat so x Fäden gehabt, die ich einfach wie abgehängt habe, glaube ich.
Sollen wir noch... Also ich möchte noch etwas Positives sagen. Ja, wirklich, aber
du hast vorhin positiv soll sagen, was ist das schon wieder?
Ja, das ist das mit der Tigi gewesen, wo wie eine Fee durch die Geschichte durchfliegt, die hat mich einmal wieder so ein bisschen versöhnt.
Ja.
Und wer ich wirklich sau doof finde, ist die siebte verschwundene Schwester, die Mary. Entschuldigung.
Ja.
Aber gut. Die ist ja noch mit ihren Kindern unterwegs. Und die Tochter hat gerade überhaupt gar nichts zu husten. Man fragt sich, was macht die auf dem Schiff? Und der Sohn darf sich ja eben auch nicht verlieben. Aber gut, das könnt ihr dann alles selber lesen, wenn ihr wollt. Nein, etwas wirklich super Positives finde ich, das Cover.
Das stimmt.
Das Cover von dem Buch ist man in Atlantis, schaut auf den Genfersee raus. Und dort das andere Ufer vom Genfersee. Und man sieht wie sagt man dem? Amaryllis. Wie heisst das runde Teil? Nein, da das runde, hat ja da so einen Brunnen und dort siehst du das runde Teil. Weisst, wo die Koordinaten eingetragen sind von diesen Schwestern?
Mhm.
ist so wie ein Atlas, haha,
ja.
Wo so Koordinaten eingetragen sind. Hey, wie heisst das? Nicht Amaryllis. Ich tue noch schnell googlen.
Google,
wenn du noch ein bisschen weiter redest, tue ich
genau,
schnell googlen.
Ich habe gedacht, ich würde sonst auch noch, also wir kommen nachher noch mal auf das Amaryllis zurück. Ich würde auch noch schnell etwas Positives sagen, damit ich doch auch noch,
ja,
weißt, den Teil erwähne, wo ich tatsächlich Emotionen hatte. Das war eigentlich das Vorwort. Mir hat es doch eigentlich alles in allem gerührt, dass der Sohn von der Lucinda Riley das Buch hat geschrieben. Also er hat es einfach leider ein bisschen verkackt, aber die Tatsache, dass er das gemacht hat, finde ich mega schön. Und im Vorwort hat er das irgendwie, finde ich, auch schön beschrieben, wie das entstanden ist und so. Und der, ich weiss, den habe ich dir ja noch geschrieben, dann habe ich wirklich ein bisschen Tränchen in den Augen gehabt. Ich weiß gar nicht,
ah, ja, das so viel nicht erwähnt, das hast du aber, mir geschrieben.
Gell? Weil Lucinda Riley ist ja Krebs gestorben, also sie hat gewusst, dass sie das Buch auch nicht mehr schreiben kann und hat es dann einfach eben halt ihn so instruiert. Und irgendwie finde ich, das hat er hier wirklich so, hat er so geschrieben, dass das das Abschiedsgeschenk von seiner Mutter ist, das er jetzt quasi in ihrem Namen macht. Das habe ich mega schön gefunden. Zum auch noch etwas Positives.
Ich auch.
Ich finde auch sein Autorenfoto sehr lustig. Das ist erhebend.
Gell, das ist cool. Aber was findest du zum Cover? Findest du gut? Genau.
Das Cover finde ich gut, ja. Also ich habe dem wie nichts zu sagen. Ich finde es ein sehr schönes Bild. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mega, mega schön ist dort, obwohl lustigerweise ich mir es anders vorgestellt habe. Ich habe so weit, also mir ist das Cover zu nahe am See. Ich habe immer so wie das Gefühl gehabt, Atlantis, dann riesiger Park. Und dann irgendwo vorne kommt so wie der See. Und hier
ja, ist das so
Gartentor und du gehst zum Gartentor raus und gehst echt gleich ins Wasser.
Und gehst ins See. Nein, ja, aber das ist eine Bootanlegestelle. Ah, ich meine, der Park kann ja noch irgendwie links oder rechts sein. Ja, genau. Ja, ich habe herausgefunden, es heisst nicht Amaryllis, sondern es heisst Armillarsphäre. Und am Schluss ist Georg ging langsam zur Armillarsphäre. Und euer Vater hat mir genaue Anweisungen, was die Gestaltung dieses Objekts betrifft. Also auch die hätte Atlas genau so wählen. Er griff durch die Reifen hindurch zur Goldkugel und drehte sie so fest. Also das ist so wie ein Atlas und in der Mitte von dem, wie sagt man dem, mit so einer Kugel, nicht ein Atlas, ein Globus.
Ein Atlas ist doch etwas anderes.
Nein, sorry. Ein Globus, wo wie wo man kann durchgreifen kann und in der Mitte hat es eine Goldkugel. Und ich habe mir das irgendwie nicht vorstellen und jetzt sehe ich das auf dem Bild, die Amaryllis.
Aber darum habe ich gemeint, dass du meinst den Busch.
Aha.
Ich meine, die Amaryllis ist eigentlich eine Blume, oder?
Ja. Nein, es heisst nicht Amaryllis. Eben die Amillarsphäre. Ich kenne das Wort nicht. Gut, ja. Ich finde das Cover wirklich super und es ist eben darum wunderschön abgerundet, oben rechts, mit so einem, du hast den Busch gemeint, mit so einem rosa Busch oder vielleicht sogar Amaryllis. Nein, Amaryllis gesehen anders.
Nein, es sind eventuell weisse Rosen. Also,
ja.
Ja, und natürlich.
Weil sie immer Rosé trinken.
Es hat ein Rosé-Wülchli, oben rechts. Nein, es ist schön gemacht. Es hat mich auch darum, ich habe ja dann, das ist ja, ich habe ja fast geschrauen vor Freude, als ich das gesehen habe, so aufgestellt im Buchladen. Weil wir haben ja wirklich sehnlichst darauf gewartet, auf diesen Band. Ja. Eigentlich zwischenzeitlich vielleicht ein bisschen vergessen, aber wir haben wirklich auf den gewartet. Und mir hat das extrem schönes Cover gedacht. Ja, schade. Aber übrigens,
ja, schade. Ich
frage so wegen Amaryllis und Wörter verdrehen. Wie sagt man dem Anagramm? Es gibt ja sehr viele Anagramme.
Der Atlas, Pasolt.
Pasolt, was ist das Anagramm? Ich weiß es nicht mehr. Also Atlas, Pasolt ist ja eigentlich wie Atlas, aber mit einem P vordran. Wieso schon wieder?
Da bin ich auch nicht rausgekommen. Das P hat er einfach noch so reingenommen. Also Atlas, Asolt wäre das Anagramm.
Genau.
Oh, und das P hat da irgendwie einfach noch dazugenommen. Das ist auch nicht ganz
aufgegangen. Auch das. Das Nein. ist eigentlich für mich fast ein bisschen sinnbildlich, für wie das Buch ist. Also Atlas ist ein Anagramm von Assault und er hat noch ein P vor dran.
Da kommt mir noch etwas anderes in den Sinn. Es gibt ja den Pa und es gibt ja auch Ma. Und Ma ist einfach Marina, abgekürzt, aber natürlich in Anspielung auf Mutter. Und sie ist natürlich nicht Mutter. Und irgendwann fragt eine von diesen Schwestern, wahrscheinlich die Ellie oder Tigi, Tigi glaube ich, ja, fragt die Ma, ob sie je Gefühl gehabt hat für den Atlas. Und dann Ma auch so naiv. Also, sagt sie, was denn? Cherie, fragte Marina verwirrt. Und dann, ich meine, warst du nicht in ihn verliebt? Oh, du hattest nicht gesagt, dass die Frage indiskret sein würde. Und weißt du, was sagt sie, Tigi? Hihi, entschuldige Ma. Hihi. Um Himmels Willen.
Es ist eben, ich habe einfach die ganze Zeit, also wir können jetzt hier, glaube ich, x Passagen vornehmen und die mit so einer Stimme vorlesen, dass man richtig wird merken, wie krass die Sprache ist. Die ist wirklich so wie eine Märli, eben wie eine Märli-Tante vorliest. Ich wusste nicht, aber es ist auch so, es ist hure schlimm geschrieben. Also, ich habe es dann nicht können, ich habe nicht können, ohne das zu hören, das Buch können lesen. Ohne immer auch so in dem Rhythmus von so einer, von einer Märchenstunde, das quasi wie zu lesen. Und vor allem ganz extrem ist es wirklich immer gewesen, wenn sie sich so, die Liebe gestanden, gegenseitig. Immer dann in so nahen Momenten, wo du eigentlich würdest, vielleicht in einem anderen Buch irgendeine erotische Szene erwarten, ist es immer genau so gewesen.
Ja, das so kann man einfach nicht. Fast ein bisschen, ja. Das kann er wirklich nicht. Nein, das kann er nicht. Also der nächste Band, wo es ja nicht wird geben, aber falls es einen nächsten Band gibt, würde ich mir den gerne vorlesen lassen von Bert Schlatter.
Oh ja. Das, du meinst, der Wettiger schreibt nochmal ein Band?
Ich glaube es nicht, nein. Und jetzt finde ich, im Fall ist es Zeit, es sind so viele negative Energien geflossen, obwohl man doch auch hihi, also so haben müssen lachen. Ich glaube, wir müssen jetzt die Geschichte von Passold beenden.
Ich finde auch. Beenden wir die und vielleicht haben wir einen kleinen Ausblick noch auf die nächste Folge. Oder haben wir noch gar nicht entschieden?
Ich glaube, es wird irgendein Strandbuch sein. Wir reden ja immer von unseren Strandbüchern und meinen immer zwei oder drei. Und ich glaube, unser nächstes Buch spielt am Strand.
Genau, und wir meinen nicht eine Strandlektüre in dem Sinn, sondern es hat einen Strand vorgerufen.
Ja.
Also.
Hat es ja da auch, gell? Also,
nein, da hat es einfach ein Gartentor direkt in See. Ne?
Ja.
Nein, das ist doch okay. Gut. Also, dann wünsche ich dir.
Ich habe übrigens,
falls ich heute ein bisschen verkrampft war, es hat mit dem Headset zu tun, tatsächlich. Mir hat das jetzt irgendwie ein bisschen irritiert.
Jetzt hätte ich gerade eine lustige Geschichte zu meinem Headset. Kommt aber vielleicht ist sie viel. Nein, sie ist vielleicht gar nicht lustig. Ich bin mal mit.
Die wollen, können jetzt hier abstellen.
Ja, also es ist schwer nicht lustig, im Fall für alle anderen. Aber ich bin mal mit einer Freundin in Kreta gewesen. Also so lange ist es nicht her. Da sind wir von draussen in einem Restaurant gesessen, am Hafen, sozusagen am Strand fast. Und dann hat es dort so junge Serveure gehabt, nur Männer, und die haben alle so Headsets. Da sind sie immer am Tisch gekommen und gefragt, wann wir wollen, und dann haben wir immer etwas gesagt, und dann haben sie ihre Headsets.
Also,
seid ihr
in McDonald's gesehen, oder was?
Nein, ist in einem recht teuren, guten Restaurant. Und sie haben immer ihre Headsets.
Also, sehr wahrscheinlich,
wie so Agenten.
Hat es natürlich auch so gemacht, weil mit Geld, oder er hat ja alles mit möglichst vielen so neumodischen Tools ausgestattet.
Mit seiner Icarus Holding. Also.
Also gut.
Gut.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich gehe jetzt voraus und schaue an den Himmel und suche die sieben Schwestern.
Die Plejaden.
Sollte man die hier sehen können? Da habe ich nicht abgecheckt. Die Plejaden, genau.
Vielleicht kannst du es ja irgendjemand sagen.
Ja.
Ich glaube, ich gehe jetzt einfach ins Bett.
Gut. Also.
Also, dann bis bald.
Ja. Gute Tschüss. Nacht. Ciao.